Kurz und bündig Tokotronic. Ihr hört immer noch Sturadio und wir widmen uns jetzt einem Thema, was mühselig ist. Allerdings werden wir es etwas aufpeppen und hoffentlich so einfach und verständlich wie möglich erzählen, denn es greift in die elementarsten Bereiche der Universität Leipzig ein. Es geht um die Universitätsbibliothek und dafür haben wir einen Gast. Hallo, Frau Bauer.
Hallo.
Was legitimiert Sie denn an dieser Stelle mit uns über die Uni-Bibliothek Leipzig zu reden?
Das ist schon eine freche Frage irgendwie.
Herrliche Frage. Ja, also ich bin die Vizedirektorin an der Universitätsbibliothek, nebenbei gesagt Senatsmitglied und Mitglied der Haushaltskommission. Und ich habe ganz einfach vom Job her natürlich mit all diesen Finanzierungsfragen zu tun.
Das heißt, Sie kennen sich nicht nur mit Büchern, sondern vor allem auch mit Zahlen aus.
Ja.
Das bringt uns schon gleich eigentlich zum Thema. Es stimmt nämlich etwas nicht mit den Zahlen der Universitätsbibliothek. Was genau ist denn da los?
Also man muss vielleicht zunächst mal sagen, es stimmt auch was nicht mit den Zahlen der Universität insgesamt. Denn wie wir ja wissen, sind auch in diesem Jahr die Mittel der Universität insgesamt deutlich gekürzt worden. Und so trifft es natürlich uns als zentrale Dienstleistungseinrichtung ebenfalls. Und wir haben schlicht und ergreifend ein Finanzierungsdefizit von 1,1 Millionen zur Stunde. Das setzt sich daraus zusammen, dass erstens die Haushaltsmittel, die uns von der Universität zugewiesen werden, um 18% gekürzt worden sind aufgrund dieser Mittelknappheit und dass Sondermittel aus dem Ministerium erst seit gestern Abend am Horizont sichtbar sind. Wir sind in hohem Maße von solchen Sondermitteln abhängig. Und so kommt es dann zu einer so enormen Finanzierungslücke.
Vielleicht können wir mal kurz zusammenfassen, was denn alles von diesen Erwerbungsmitteln sozusagen bezahlt wird. Was macht die UB mit diesem Geld?
Also alles, was mit Literaturversorgung zusammenhängt, das sind Bücher, das sind Zeitschriften, vollkommen egal, ob in elektronischer Form oder im Print, und das sind Datenbanken.
Was sind Datenbanken? Also
Datenbanken gibt es ganz unterschiedliche bibliografische Datenbanken, wie zum Beispiel das Web of Science oder JSTOR oder VISO. Jedes Fachgebiet hat mittlerweile Datenbanken, die teilweise mit Volltexten sind, teilweise auch nicht, sehr unterschiedlich.
Und da gehen die, also können dann die Studierenden und auch die Lehrenden, die benutzen das wahrscheinlich beide gleichermaßen, können dann per Computer verschiedene wissenschaftliche Artikel darauf zurückgreifen.
Genau.
Gerade diese Datenbanken sind jetzt gefährdet. Warum diese? Warum werden nicht einfach weniger Bücher gekauft?
Es werden auch weniger Bücher gekauft, das muss man ganz deutlich sagen. Ganze Fakultäten konnten in diesem Jahr aus Haushaltsmitteln noch nicht ein Buch kaufen. Also die Sozialwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, alle Naturwissenschaften konnten noch nicht eine Monographie erwerben. Also dort ist es schon ganz deutlich, nebenbei gesagt, der Monographienetat ist in den letzten Jahren massiv ständig abgesenkt worden. Dass es jetzt die Datenbanken und Zeitschriftenpakete betrifft, die teilweise nicht mehr finanziert werden können, hängt natürlich auch mit den enormen Preisen zusammen, die damit einhergehen, und dass wir dort Mehrjahresverträge abschließen, damit sie überhaupt noch in Ansätzen bezahlbar werden, weil so etwas dann etwas preisgünstiger ist.
Was kostet eine Datenbank?
Ist ganz vollkommen unterschiedlich. Also zum Beispiel das Zeitschriftenpaket von Elsevier kostet eine knappe Million. Wieso Datenbank? Ich muss mal schauen. Lassen Sie mich, also es ist wirklich total unterschiedlich. 20.000, 40.000, je nach Fachgebiet, da gibt es alles.
Das heißt, die Verträge, also Sie haben gerade schon Elsevier genannt, einen ganz großen Verlag für wissenschaftliche Publikationen. Die Verträge werden mit den einzelnen Verlagen abgeschlossen?
Mit den einzelnen Anbietern, ja. Und da gibt es ein sogenanntes Sachsen-Konsortium, was wir nutzen. Da haben sich die sächsischen Bibliotheken zusammengeschlossen, ganz einfach, um eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Und wir versuchen, so wirtschaftlich wie möglich diese Verträge zu gestalten. Deshalb sind Mehrjahresverträge. Verträge, natürlich immer das Mittel der Wahl, weil dann die Preise etwas sinken. Der Nachteil von Mehrjahresverträgen ist, dass sie dazu einen stabilen Haushalt eigentlich brauchen, den wir nicht mehr haben.
Das heißt, was muss jetzt passieren? Kommt man aus diesen Verträgen überhaupt raus, wenn die länger laufen?
Das ist nicht so ganz einfach. Man muss dann nachweisen, dass die Haushaltsmittel deutlich gekürzt worden sind, wie zum Beispiel bei Elsevier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Ende Juli vorsorgliche Kündigungen vornehmen, weil eben de facto das Geld nicht da ist und können dann nur versuchen, sollte noch Geld kommen, Ende des Jahres sozusagen nochmal neu zu verhandeln. Das kann zu durchaus schlechteren Bedingungen führen.
Okay, das heißt, dieses Jahr gibt es sowieso nichts mehr, was noch gekündigt werden kann, sozusagen? Also dieses Jahr ist schon bezahlt?
Also Datenbanken und Zeitschriftenpaket, ja, das so ist richtig. Man bezahlt das immer für das kommende Jahr.
Okay, das heißt, gefährdet ist sozusagen 2014 und es muss aber bis Ende des Jahres Geld her. Wie reagieren denn die Zeitschriftenverlage, wenn jetzt am 31. Juli gekündigt wird und im Dezember schlagen sie da wieder auf und sagen, wir wollen unsere Kündigung zurückziehen? Geht das zu den gleichen Konditionen? Oder
da bin ich sehr gespannt. Das kann man so nicht voraussehen. Gerade so ein Global Player wie Elsevier, ich bin mal sehr gespannt.
Das heißt, wenn jetzt eine Zahl X, 1,1 Millionen fehlen und sie kündigen jetzt vorzeitig diese Datenbanken, diese 1,1 Millionen kommen, dann kann es sein, dass wir gar nicht das zurück.
Das ist durchaus,
kaufen können, was
das
wir
ist
jetzt
durchaus
haben.
Möglich, weil gerade so im Juli, August, September, wir kaufen oder wir lizenzieren ja nicht nur im Sachsen-Konsortium, auch in anderen Konsortien und da laufen die Verhandlungen und da können wir nicht sagen, dass wir dabei sind. Also sind wir dann außerhalb dieser großen Verhandlungen und dann wird es natürlich schwieriger.
Mhm. Wie funktioniert das mit diesen Wissenschaftsverlagen? Warum haben die so eine Monopolstellung in dem, was sie tun? Was ist das Besondere?
Naja, dass es natürlich sehr gute Zeitschriftenstreckenmeister sind. Also Elsevier, wir lizenzieren das nicht, weil wir die unterstützen wollen, sondern weil unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere die, wirklich brauchen. Also das sind streckenweise wirklich Schlüsselzeitschriften. Und da führen sie natürlich die Bibliotheken ziemlich am Gängelbändel, kann man sagen. Also es ist eben eine Monopolstellung. Sie können nicht wählen, sie können keine Ausschreibung machen und das preiswertere Produkt kaufen, wie wir es so gewohnt sind, sondern die gibt es nur dort.
Ist sozusagen die einzige Möglichkeit, eigentlich dem entgegenzuwirken, dass da solche Preise in so unnachvollziehbare Höhen geschoben werden, ist eigentlich, dass die Wissenschaftlerinnen selber, also könnte man das sagen, dass die selber sozusagen sich für andere Verleger einfach entscheiden.
Ja, die Open Access, Bewegung ist genau aus diesen Gründen entstanden. Gleichwohl muss man sagen, publizieren kostet schon Geld, ne? Mhm.
Aber es ist ja sozusagen, also es kann ja auch für die Universität und für die Wissenschaft kein Ziel sein, quasi den Zugang zu den eigenen Publikationen nicht zu ermöglichen. Und genau das würde ja passieren, das wäre so paradox.
Ja.
Nicht wahr? Man würde veröffentlichen und die Wissenschaftlerinnen würden ihre Artikel an die Öffentlichkeit bringen und gleichzeitig könnte es nicht gelesen werden von ihren Studierenden, weil das Geld nicht da ist für die Bibliothek.
Ja, das ist wirklich diese paradoxe Situation. Aus diesem Grunde nimmt Open Access, sowohl der grüne wie auch der goldene Weg, wirklich ziemlich Schwung auf. Wir sind da auch an der Universität, haben wir uns im letzten Jahr sehr bemüht, so dass man die Wissenschaftler zumindest dahin bringt, dass sie eine Zweitverwertung ihrer Artikel vornehmen und sie Open Access stellen. Aber das muss man eben entsprechend verhandeln, da braucht man Know-how. Wir haben da gerade eine Stelle geschaffen an der Universitätsbibliothek, um auch diesbezüglich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen und mehr auf diesem Gebiet voranzukommen.
Können Sie eine Prognose wagen, ab wann Open Access bedeutsam wird für die Praxis an der Universität Leipzig?
Open Access gibt es schon. Also insbesondere die Mediziner veröffentlichen relativ viel in Open Access. Auch die Biowissenschaften, die Naturwissenschaften insbesondere. In den Geisteswissenschaften ist es noch nicht ganz so ausgeprägt. Dort kommt man jetzt aber, will man ganze Zeitschriften Open Access stellen. Man muss wissen, dass die DFG und die anderen Wissenschaftsorganisationen auch fordern, dass innerhalb von Veröffentlichungen, innerhalb von DFG-Projekten beispielsweise Open Access gestellt werden. Also das ist eine ganz interessante Entwicklung und da tut sich einiges. Aber publizieren ist nicht kostenlos. Ja, also wenn man jetzt in einer Open Access Zeitschrift veröffentlicht, die per-reviewed ist, muss man Publikationskosten bezahlen. Das wird dann praktisch wiederum auf den Wissenschaftler umgelegt.
Mhm. Okay, peer-reviewed heißt, dass es also quasi nochmal drüber geguckt
wurde.
Genau. Mhm. Vielleicht nochmal ein paar Abkürzungen. Also DFG, das ist die Deutsche Forschungsgesellschaft. Ja. Das ist ein ziemlich großer Player.
Großer Forschungsförderer.
Mhm. In Deutschland angeht, genau. Und Open Access beschreibt sozusagen, dass...
die freie Zugänglichkeit.
Die freie, ja. Also sowas wie... Open Source oder so kann man sich das vorstellen.
Open Access, freie Zugänglichkeit, also dort werden auf unserem Publikationsserver Herr Meyer publiziert im Journal vor weiß ich was und verhandelt dann mit dem Verlag, dass zumindest nach einer Sperrfrist er das auch auf dem Publikationsserver seiner Universität stellen kann. Das muss man aber extra verhandeln, das ist auch nicht bei allen Zeitschriften möglich, das ist ziemlich kompliziert.
Jetzt, also wir haben am Anfang gesagt, 1,1 Millionen Euro, das ist die Zahl, um die es geht. Dieses Geld fehlt. Da ist jetzt schon ein bisschen Geld in Aussicht, haben Sie gesagt, vom Ministerium.
Wie viel geht's da? 380.000 wurden uns gestern avisiert.
Okay, das heißt, da fehlt aber immer noch ein großer Happen.
Ja.
Das weiß man, also seit wann ist das eigentlich bekannt, so dieses Haushaltsloch? War das irgendwie schon abzusehen, dass es kommt oder war das jetzt eine Überraschung? Oder?
Also eine wirkliche Überraschung war es nicht. Wir haben ja schon im letzten Jahr hier in Trauter Runde zusammengesessen, da war das Finanzierungsloch lag so bei 400.000. Mittlerweile haben wir Preissteigerungen, da muss man schon mal 150.000 drauflegen. Und dann fehlen einfach bestimmte Sondermittel aus dem Ministerium, die eben teilweise gestern erst zugesagt worden. Was für uns überraschend war schon, dass dann nochmal die Haushaltszuweisung der Universität gekürzt worden ist. Und aber offiziell haben wir noch immer keinen Haushalt nebenbei gesagt. Also wir gehen noch immer wir haben noch nichts Schriftliches. Das ist auch eine ganz prickelnde Situation Mitte des Jahres. Okay. Sehr merkwürdig.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste quasi als Folge dieses Loches, dieses Finanzlochs auf unglaublich wichtige, für mich sehr wichtige Zeitschriften verzichten in meinem Studium, ohne die ich mein Studium wahrscheinlich gar nicht fortsetzen könnte, dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann gibt's da keine anderen Möglichkeiten, Geld zu sparen. Zum Beispiel hat doch die Albertina gerade erst ihr Angebot erweitert. Man kann da jetzt immer bis 24 Uhr bleiben. Oder überhaupt, die Campusbibliothek hat 24 Stunden offen. Kann man da nicht überall irgendwie noch Geld sammeln?
Das ist relativer Peanuts, muss man mal sagen. Also wir betreiben unsere Bibliotheken mit relativ geringem Aufwand, weil wir uns ganz gut organisiert haben. Wir haben das natürlich auch uns mal durchgerechnet. Was würden wir einsparen, wenn wir die Campusbibliothek beispielsweise um 1 in der Nacht schließen? Davor ginge es ohnehin nicht. Jeder, der mal in der Campusbibliothek oder in der Albertina gerade war, weiß, wie dort jeder Platz, also eigentlich besetzt ist. Wir würden da maximal 20.000 Euro sparen. Das würde das Problem nicht lösen. Und es ist, ich setze mich sehr vehement für den Erhalt ein, muss ich Ihnen sagen, und wir alle. Weil das ist so ziemlich noch das Letzte, was wir wirklich intensiv für die Studierenden tun. Wenn Sie gehört haben, dass ganze Fakultäten noch nicht ein Buch gekauft haben, was sind das für Bücher? Das sind Lehrbücher, die fehlen. Das sollten die Studierenden wenigstens die Möglichkeit noch haben, an ihrer Universität ordentlich zu arbeiten. Und dass die Studierenden das brauchen und wollen, haben sie im letzten Jahr sehr deutlich demonstriert. Abgesehen davon, dass das auch aus meiner Sicht immer noch ein Imagefaktor auch für die Universität ist. Also mit Literaturversorgung kann sie nicht mehr pranzen. Mit ihren Bibliotheksbauten und dem Service denke ich schon, ganz überheblich gesagt.
Ja, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen.
Ja, das ist ja so, dass die Gelder, die jetzt vom Land kommen, auch wieder nur Sondermittel sind. Das heißt, nächstes Jahr und die nächsten Jahre wird es wahrscheinlich so weitergehen. Die Gesamtmittelentwicklung ist auch rückläufig seit Jahren gewesen schon. Jetzt fragt man sich ja, ist das in Sachsen eine Sondersituation? Klagt die Uni da vielleicht auf hohem Niveau? Ist es so, dass...
Also Fakt ist eins, die Uni ist, die Universität Leipzig ist schon in Sachsen besonders betroffen. Den anderen geht es auch nicht gut, aber nicht ganz so schlecht. Das hängt ganz einfach mit unserer Fächervielfalt zusammen, wo wir da wirklich ein paar Probleme haben. Fakt ist eins, die Mittel sind beständig gesunken. 2006 hatten wir noch 5 Millionen Erwerbungsmittel, jetzt haben wir 3,4. Da weiß man, was Sache ist. Also das steckt man nicht so ohne weiteres weg. Und die sächsischen Bibliotheken und damit die Universitäten sind gegenüber anderen, das muss man sagen, langsam nicht mehr konkurrenzfähig. Also wenn ich mir vergleichbare Universitätsbibliotheken angucke, wie beispielsweise Heidelberg und oder Würzburg. Heidelberg hatte 2012 9 Millionen und Würzburg hatte 10 Millionen als Erwerbungsmittel übrig. Und da weiß man,
Dreifache.
Was da kommt. Ja, also das wirkt sich natürlich auf die Leistungsfähigkeit der Fakultäten aus, weil die werden ja auch noch in Sachmitteln gekürzt. Das geht ja weiter. Wir sind ja nicht die einzige Einrichtung, die irgendwie betroffen ist. Das zieht sich ja durch und das finde ich schon übel.
Das bedeutet auch, innerhalb der Universität wird es schwer sein, das auszugleichen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwo anders noch ein paar Goldtöpfe gibt.
Ich habe noch keinen gefunden.
Genau.
Und wie gesagt, diese Kürzungsszenarien betreffen ja alle.
Das heißt, wenn man jetzt ganz wütend ist als Studi und sich beschweren möchte, kommt man dann am besten zur UB, kommt man zum Rektorat oder wohin geht man?
Eigentlich muss man zum SMBK. Also das, wir haben es immer wieder angesprochen, auch die Rektorin ist da sehr aktiv. Sie hat sich, so viel ich weiß, will sie auch zum Staatssekretär in dieser Angelegenheit fahren, weil dem Rektorat die Sache schon sehr wichtig ist. Die Universitäten sind einfach schlecht versorgt bei uns. Und also aus meiner Sicht ist der Adressat für den Protest eigentlich das SMWK. Mhm.
Es gibt ja noch die Personalkürzungen, die auch schon durch die Fakultäten wabern. Das heißt, auf allen,
genau.
In allen Stellen, genau.
Ah, ich würde da, ja, ja klar, man kann natürlich, also SMWK ist das Ministerium für
Wissenschaft und Kunst.
Da kann man eigentlich, kann ich meinen kleinen Geschwistern eigentlich nur empfehlen, nicht in Sachsen zu studieren, würde ich schon fast sagen. Ganz schön gemein, ne?
Ganz schön gemein, weil wir gerade infrastrukturell schon so einiges zu bieten haben. Also was auch an Gebäuden, das ist so ein Widerspruch, ja. Alleine an Bibliotheken, die Albertina, die Campusbibliothek, das ist schon toll und wir bemühen uns ja auch sehr, den Service wirklich nutzergerecht zu gestalten und immer noch eine Lücke und was besser zu machen. Wir haben einen Chat eingeführt und einen Blog und um wirklich an unseren Nutzern dran zu sein. Das ist echt schade, wenn man dann sagt, Leute, macht das mal lieber nicht in Sachsen. Weil wiederum solche tollen Gebäude müssen sie natürlich woanders auch suchen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen.
Ja, klar. Also das ist dann, zeigt auch wieder so ein kurzes Denken. Mhm. Also so eine keine Nachhaltigkeit, ja. Eigentlich. Ja?
Ja.
An der einen Stelle so viel irgendwie Geld auszugeben und dann gleichzeitig im gleichen Zug, ja. Alles wieder einzufahren. Ja.
Das ist richtig.
Ja. Wir sind dann, würde ich sagen, ganz gut durchgekommen durch das Thema. Was ist jetzt so Ihr Plan, Frau Bauer? Was machen, wie werden Sie jetzt, also Sie sind ja hier schon mit Schwert und Schild, wo führt Sie Ihr Pferd jetzt hin?
Naja, wir müssen zunächst also wirklich vorsorgliche Kündigungen aussprechen. Dazu sind wir haushalterisch verpflichtet. Überall, wo sowohl Herr Professor Schneider, wie auch ich, singen wir das große Lied, dass wir mehr brauchen. Wir haben schon gewisse Hoffnung, dass wir das auch, weil wir es schon vehement darstellen und weil die Not wirklich groß ist, dass wir da noch ein bisschen was dazu bekommen. Aber wir müssen jetzt die nächsten Monate mit den Fakultäten sozusagen vereinbaren, was ist zwingend notwendig, ohne was geht es gar nicht. Und darauf versuchen, neue Verträge mit den Anbietern zu basteln. Es wird massive Einschnitte geben, wenn nicht noch eine größere Summe kommt. Das ist zweifelsohne so.
Kann man da schon absehen, ob das bestimmte Studiengänge besonders betreffen wird, also bestimmte Datenbanken?
Es sind insbesondere die Naturwissenschaften, die davon, dort ist das Finanzierungsloch am größten, wobei das ist eigentlich auch wieder nicht richtig, denn bei den Geisteswissenschaften sind nun mal die Materialien vor allen Dingen noch immer die Print, die Bücher. Und auch die haben natürlich einen deutlich geringeren Etat und können nicht sachgerecht kaufen. Also man kann nicht sagen, das betrifft jetzt nur die Naturwissenschaften. Überall ist es deutlich runtergefahren. Das ist ganz klar so.
Ja, düstere Aussichten.
Ja, leider.
Wir hoffen, Sie nächstes Jahr vielleicht unter anderen Sternen einladen zu können, aber nicht nochmal.
Ich würde so gern mal eingeladen werden zu den Dingen, die positiv von uns zu vermelden sind. Das macht deutlich mehr Spaß.
Okay, also wir reden nicht über Universitätsbibliothekskürzung und nicht über das Wetter und werden Sie mal zu irgendeinem ganz anderen Thema einladen. Willst du noch abschließen?
Ich möchte mich bedanken bei Frau Bauer, dass sie hierher gekommen ist, und ich möchte auch nochmal das Angebot der Uni, das Serviceangebot auf jeden Fall nochmal loben an dieser Stelle, weil ich es auf jeden Fall wirklich sehr nutze. Und also ich meine, man braucht ja nur vor die Albertina fahren mittags um 12, 13 Uhr und man wird ja sehen, was da los ist. Das ist ja ein richtiges Sozialevent. Das zeigt ja, dass sich alle gerne dort aufhalten.
Das tut uns gut. Vielen Dank. Meine Kolleginnen und Kollegen ackern dafür auch ganz, ganz heftig. Überall an allen Standorten.
Neuerdings sogar Sonntagmittags. Ich kann das von eigenen Erfahrungen berichten. Vielen Dank.
Gerne.
Wir haben geredet über die Kürzungen in der Unibibliothek, die auch die gesamten Universität betreffen wird. Allerdings werden wir wahrscheinlich darüber nochmal extra berichten, was die Fakultäten mit den Kürzungen machen. Im nächsten Jahr kommen dann noch die Kürzungen von den wissenschaftlichen Hilfskräften.
Das ist langsam richtig langweilig, Stu-Radio. Es geht immer nur um Kürzungen.
Dazu. Aber das ist das, was das Land uns zurzeit vorgibt.